Willkommen an der Erneuerbar. Einmal im Monat mixt Thorsten Sobe, CEO von Elbwire, zusammen mit einem spannenden Gast aus der Branche nicht nur leckere Cocktails, sondern auch aktuelle Entwicklungen, persönliche Einblicke und fundierte Diskussionen direkt aus dem Maschinenraum der Energiewende.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Erneuerbar, dem Podcast, bei dem wir über aktuelle Trends und Meldungen aus den Bereichen Energiewende und Elektromobilität sprechen. Und ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Er ist Technologietrendforscher, Autor, live aus dem Silicon Valley zugeschaltet. Das heißt, wir werden sehr viel über Innovation sprechen und in die Zukunft schauen. Herzlich willkommen, Dr. Mario Herger.
Danke, dass du mich da hast.
Habe ich noch irgendwas vergessen in der Auflistung? Ich habe gesehen, du hast eine sehr lange Liste an Tätigkeiten, irgendwas, was man vorab wissen sollte.
Das ist ja echt völlig.
Dann sage ich mal Prost. Ja, Silicon Valley, ich glaube für viele hier in Europa oder in Deutschland Inbegriff von Innovation, Big Tech. Und umso mehr freue ich mich, dass ich dich als wahren Kenner dabei habe. Ich glaube, die letzten Nachrichten, die man hier wirklich wahrgenommen haben, waren diese großen Summen, die gezahlt wurden für KI-Forscher. Insbesondere Meta hat 100 Millionen Gehälter angeblich gezahlt für Experten auf dem Bereich. Ich glaube, das verdient hier in Deutschland nicht mal der beste Bundesliga-Profi. Du kennst das Silicon Valley ja ziemlich gut. Wie muss man sich das vorstellen? Wie weit ist das Silicon Valley von der Realität, die wir hier kennen, entfernt oder wie weit in der Zukunft?
Ja, du hast völlig recht, die Zahlen natürlich klingen jetzt gewaltig. Man muss aber auch dazu rechnen, wie viel Geld diese Unternehmen ausgeben, um künstliche Intelligenz voranzutreiben. Also alleine letztes Jahr haben die mehrere hundert Millionen, ich glaube 200 Millionen US-Dollar ausgegeben, um KI-Infrastruktur zu schaffen. Also von Dirt-Datenzentren mit GPU-Clustern bis hin zum Trainieren von solchen Modellen. Zum Beispiel so ein Trainieren eines Sprachmodells, wie das damals ChatGPT, also GPT 3.0 oder 3.5 gekostet hat, die lagen bei um die 60 Millionen US-Dollar auf einer Infrastruktur, die 250 Millionen US-Dollar gekostet hat. Das waren damals noch so um die 25.000 GPUs. Das sind mittlerweile viel, viel mehr. Dieses Jahr, glaube ich, geben sie an die 500 Millionen US-Dollar aus. Und da ist noch gar nicht dieses Stargate-Projekt dann dabei, das die US-Regierung da angekündigt hat. Ja, wenn man dann hört, jemanden wie Sam Altman, dem CEO von OpenAI, dass der 7.000 Milliarden US-Dollar aufstellen will, um in KI zu investieren. Zum Vergleich, ja, das deutsche Bruttoinlandsprodukt beträgt 4.700 Milliarden. Kann man sich vorstellen, auf welche Summen die Leute da zugreifen oder was sie da sagen. Das klingt für uns völlig absurd. Aber selbst wenn das Sam Altman nur 1.000 Milliarden sammelt, ne? Das ist immer noch eine gewaltige Summe. Und das zeigt auch den Ambitionslevel. Ne? Die zielen halt auf die Sterne und landen am Mond. Wir zielen halt am Ende der Straße und landen dann 2 Meter vorher. Ne?
Also ganz andere Größenordnungen, die man hier gar nicht gewohnt ist. Ist das auch noch das Mindset vom Silicon Valley? Also für jemanden, der selber noch nicht da war, aber schon viel gehört hat, und ich glaube, es geht vielen so. Wie muss man sich das Silicon Valley denn allgemein vorstellen? Man kennt die ganzen Firmen, man kennt ja die Berichte, jede Region hier möchte das Silicon Valley von Deutschland, von Europa werden. Ist das wirklich die Zukunft? Wie kann man sich das Silicon Valley als jemand von Außenstehender vorstellen?
Ja, das Silicon Valley ist weniger Region, ist viel mehr Mindset. Sagt man immer, ne? Wir sind natürlich geografisch gesehen von San Francisco bis nach San Jose, das sind so um die 80 Kilometer Luftlinie, da liegen dazwischen dann diese ganzen Städte wie Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Redwood City, Burlingame, Menlo Park. Wenn man dann noch ein bisschen weiter schaut, auf die East Bay, dann hat man dort Fremont, wo die Tesla-Fabrik ist. Über die Golden Gate Brücke hinweg ist Marin County, da hat zum Beispiel George Lucas dann eine Star Wars Ranch, da hat Robin Williams, der Schauspieler, gewohnt, bis runter nach Santa Cruz an der Küste, wo auch dann das Surfen mehr in die Welt gekommen ist. Dieser Großraum umfasst so 10 bis 12 Millionen Menschen. Der Raum von San Francisco bis San Jose um die 3,5 Millionen Menschen. Dort wohnen dann auch tatsächlich 80.000 Deutsche. Und noch einmal so 5.000 Schweizer und 5.000 Österreicher, die natürlich alle angezogen werden von dem. Wir haben auch sehr hohe Ausländerdichte. Das heißt, mehr als die Hälfte der Haushalte wird Englisch nicht als primäre Sprache verwendet. Auch bei uns war das so, da war zuerst einmal Russisch und Deutsch. Und bevor dann Englisch gekommen ist, im Kindergarten für die Kinder. Die Unternehmen, die wir hier natürlich haben, das sind die Bekannten wie Apple, Tesla, Facebook, Google, ja, und jetzt halt OpenAI, die ChatGPT haben oder auch Anthropic mit Claude. Das heißt, alle KI-Player sind hier. Und das streckt dieses sehr breite Technologiespektrum, das wir hier sehen mittlerweile. Das sind nicht mehr nur mit den Computerchips. Wir haben natürlich Nvidia, die hier sind, und Intel, die gerade mal 1,8 Kilometer auseinander sind. Es ist aber vielmehr da die Art, wie die Leute miteinander umgehen. Und dass man halt auch so auf so relativ engen Raum zusammenlegt. Es ist nicht so wie in Deutschland, wo man mehrere, sage ich einmal, Machtzentren hat. Ja, also ja, verschiedene Städte, also Hamburg natürlich, ja, Berlin, dann haben wir Karlsruhe, Verfassungsgericht, das heißt München mit völlig eigener Ding, dann hast du Köln. Das heißt, da gibt es halt unterschiedlichste Zentren, die auch dann mehrere Stunden Zugsfahrt auseinander liegen. Hier kannst du halt in einer halben Stunde alles erfassen, was du willst. Und das sieht man dann auch zum Beispiel in den verschiedensten Konferenzen oder Meetups. Das sind so informelle Sachen, wo man sich am Abend trifft, Vortrag hört, und dann hörst du die Fragen von den Leuten und du merkst, sind die von Daimler, das sind die von Nvidia, das sind die Leute von Google, die genau dieselben Sachen arbeiten und Fragen stellen und sich bei Pizza und Cola halt da austauschen. Auch die Hilfe, wie man sich gegenseitig unterstützt, ist halt sehr, sehr wichtig. Ich bringe ein Beispiel immer. Eine Bekannte von mir hat mich gefragt, ob ich einmal Zeit hätte auf einen Kaffee, weil sie hat ein paar Ideen, die sie gerne mit mir wälzen wollte. Und ich hätte natürlich antworten können und sagen, warum soll ich dir bei Ideen helfen? Ja, was habe ich davon? Aber so denke ich nicht. Ich bin ein Wiener. Im Silicon Valley habe ich noch gedacht, was kann mir am schlechtesten passieren? Das ist ein Kaffee haben mit jemandem. Und da sind wir halt 3 Stunden bei einem Kaffee zusammengesessen und sie hat mir halt ihre Ideen vorgebracht. Und letztendlich habe ich ihr dann gesagt, du, das klingt so, als ob deine eigene Idee, was du machen willst, nicht den Jobangebot als Bessere oder das Mitgründer werden, dass das was Besseres ist, dass das das ist, was du machen solltest. Und dann hat sie das tatsächlich gemacht, war im Y Combinator, so einem Startup-Accelerator, hat dann auch gleich die ganzen Connections gehabt, 10 Millionen Dollar in Venture-Kapital in der ersten Seed-Runde aufgestellt und hat jetzt ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, wo sie halt in Alameda, also auch einem Teil vom Silicon Valley, und in Los Angeles Mitarbeiter hat. Und das ist etwas, wo man dann dieses, ich pay it forward, ich zahle es voraus. Ja? Das heißt, ich erwarte nichts im Gegenzug, aber weil ich dir geholfen habe, wirst du auch anderen helfen oder wahrscheinlich anderen helfen. Und das kaskadiert durch das ganze System und letztendlich kann ich auch davon die Früchte ernten, weil ich dann nachher, wenn ich was brauche, zum Beispiel eine Delegation da habe, dann kann ich jemanden fragen, was Zeit hat für uns. Und sagen, ja klar, komm einfach. Ja. Und erwartet sich auch nichts Konkretes aus dem Ganzen. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man diese Offenheit, dieses sofortige Helfen hat, eben weil auch hier die Leute nicht ureinsässig sind, ja, sondern jeder von irgendwo gekommen ist, kein Netzwerk hatte und damit man sofort mitgeschleppt wird, auch wenn man hier neu ankommt und so netzwerkt, und dann übernimmt man das Ganze, und das Mindset ist extrem wichtig.
Ja, gefällt mir sehr gut, und ich habe es auch gleich erfahren, als ich dich angefragt habe, da kann ich mich erinnern, in 2 Minuten war die Rückmeldung mit konkreten Terminvorschlägen. Das bin ich sonst auch nicht gewöhnt. Ja, ich glaube, eines der ganz großen Themen, und da bist du ja auch wirklich wahrer Experte, ist das Thema autonome Fahren. Und es kam gerade in den letzten Tagen die Meldung, Uber und Nuro planen Premium-Robotaxis mit Lucid. Gab es eine große Ankündigung, dass bis Ende nächsten Jahres mehrere Fahrzeuge mit dem Level 4 autonom fahren sollen, also wirklich auch ohne Fahrer in einem bestimmten Gebiet. Jetzt gibt es viele Ankündigungen aus verschiedenen Ländern. Allerdings, wenn das so große Unternehmen sind wie Uber, Nuro und Lucid, die ja wirklich auch große Kompetenzen haben in den Bereichen Automobil, aber auch künstliche Intelligenz. Wie schätzt du das ein? Ist das einfach nur noch eine weitere PR-Meldung, die in die Welt gesetzt wird? Oder ist das wirklich erst ein großes Thema, weil ja in den nächsten Jahren bis zu 20.000 Fahrzeuge auf den Straßen damit fahren sollen?
Also dazu muss man den Kontext doch wissen und dann kann man das auch, glaube ich, viel besser einschätzen. Wir haben hier in der San Francisco Bay Area jede Menge an Unternehmen, die autonomes Fahren testen. Also Kalifornien ist ja da ein Vorreiter. Wir haben bis 2019 mehr als 70 Unternehmen, die parallel getestet haben, die also eine Testlizenz der kalifornischen Verkehrsbehörde hatten und auf öffentlichen Straßen in Kalifornien testen durften. Es sind mittlerweile nur mehr 30 Unternehmen, weil es zu Fusionen gekommen ist. Manche haben den Betrieb eingestellt, manche machen das nicht mehr. Aber wir haben, und das ist viel wichtiger, wir haben halt wirklich bereits kommerzielle, fahrerlose Robotaxi-Flotten, die hier unterwegs sind. Waymo, ganz bekannt, die Google-Schwesterfirma, die seit 2009 diese Technologie entwickelt, ist seit jetzt einigen Jahren wirklich fahrerlos unterwegs. Da werden pro Woche 250.000 bezahlte fahrerlose Fahrten durchgeführt. Und zwar im Großraum San Francisco und dann noch einmal in der Bay Area. Sie haben bereits die Lizenz, dass sie wirklich von San Francisco bis San Jose eigentlich durchgehend das Gebiet verwenden, benutzen dürfen. Und sie haben noch vier weitere Regionen, Los Angeles, Phoenix, Austin und Atlanta, und testen in mittlerweile, glaube ich, 2 Dutzend anderen Städten, wo wir dann wahrscheinlich sehen werden, dass bis Ende des Jahres in 10 Regionen und dann nächstes Jahr wahrscheinlich 20 Regionen die Testflotte, bereits eine kommerzielle Flotte fahren wird. Wir haben auch einen anderen Hersteller, Zoox, die jetzt gerade, also glaube ich gestern, begonnen haben, wirklich einmal die Öffentlichkeit jetzt Fahrten in Las Vegas zu geben. Auch die wollen in San Francisco, die haben ein völlig neues Fahrzeug, so ein Kabinenroller. Und Cruise von General Motors hat man vielleicht auch in Deutschland mitgekriegt. Die haben den Betrieb eingestellt. Die hatten einen Unfall, der tatsächlich von einem Menschen verursacht, vom Menschenfahrer verursacht worden war. Aber diese Technologie zu entwickeln ist extrem teuer. Und Cruise hat, also General Motors, die Mutter, hat halt nicht die finanziell besten Karten aktuell. Vergleichen natürlich zu jemandem wie Google oder Amazon, können sie sich diese Größenordnungen nur schlecht leisten. Jetzt melden Uber mit Nuro und Lucid sowas an. Dazu muss man vielleicht sagen, Lucid ist ein Elektroautohersteller, das ist ein Premium-Fahrzeug, das extrem gut ist. Wir haben eines tatsächlich zu Hause. Ja, wir fahren so ein Fahrzeug. Die sitzen gleich neben Tesla in Newark, in Kalifornien. Vielen Ex-Tesla-Leute, das ist ein Fahrzeug, das auch wirklich viele Preise gewonnen hat. Und dann hat man Nuro, die eigentlich begonnen haben in Mountain View als Lieferroboter-Hersteller. Die haben so Lieferroboter entwickelt und zwar nicht diese Kühlbox-Großen, die auf den Gehsteigen fahren, Bürgersteigen fahren, sondern so Kühlschrank-große Fahrzeuge, die auf der Straße tatsächlich fahren. Da haben sie einen Pivot gehabt, jetzt vor etwa einem Jahr, und wollen diesen Nuro Driver, nennen sie diese Technologie, das ist eine Mischung aus Sensoren, also der Sensor Suite plus der Software, auch für andere Fahrzeuge, also für PKWs und bis hin zu LKWs bereitstellen. Und sie haben offensichtlich mit Lucid, die mit einem neuen Fahrzeug jetzt herauskommen, seinen Kombi, sie nennen es SUVs, aber mehr Kombi, der im Herbst jetzt rauskommen soll, mit dieser Sensortechnologie ausgestattet, und Uber möchte davon 20.000 Stück kaufen. Jetzt muss man sich das einmal im Kontext anschauen, in der Geschichte. Es gab bereits 2017 solche Ankündigungen von Uber mit anderen. Und zwar dort mal ein Volvo, glaube ich, 24.000 Volvos XC60, also diese SUVs ausstatten wollen mit der damals eigenen Technologie. Uber hat damals ja selber entwickelt, mit der Uber ATG, Advanced Technology Group, und auch mit Daimler gab es so einen Vertrag. Wobei, das sind keine Kaufverträge, sondern das sind eigentlich Optionen auf solche Fahrzeuge. Das heißt, man sagt, wir haben die Absicht, 100.000 Fahrzeuge in den nächsten 5 Jahren zu kaufen oder 20.000 Fahrzeuge in den nächsten 5 Jahren. Aus dem ist damals nichts geworden, weil Uber damals einen tödlichen Unfall verursacht hat, 2018, und damit die Entwicklung eingestellt hat, alle Lizenzen verloren hat. Dann haben sie die Technologie verkauft an eine andere Firma, auch in Mountain View, nämlich Aurora. Also nicht verkauft, sondern die Mitarbeiter und die Technologie übergeben, $700 Millionen investiert in Aurora, um an dieser Technologie dran zu bleiben. Warum brauchen sie so eine Technologie? Naja, klar, wenn dann plötzlich Robotaxis fahren ohne Fahrer, die können vielleicht billiger unterwegs sein als sie, dann ist ihr Business weg. Und jetzt seit letztem Jahr eigentlich merken Sie den Druck. Zuerst einmal hat so jemand wie Tesla den Fedehandschuh in die Arena geworfen. Da seither bemühen sich alle, beschleunigt sich das Ganze. Aber man sieht auch, wie erfolgreich Waymo ist mit seinen Fahrzeugen. Die haben bereits, was den Marktanteil in San Francisco betrifft, Lyft, ein weiterer Mitbewerber, überholt und knabbern jetzt sozusagen an den Marktanteilen von Uber. Und die Waymo-Passagiere, also Waymo-Kunden, sind loyaler als die Lyft-Kunden. Das tut natürlich auch weh. Das heißt, man ist gezwungen, seine eigene Technologie hinzubringen. Und sie haben in den vergangenen Monaten ja eine ganze Menge von solchen Partnerschaften geschlossen. Die sind die eigene Website, wo halt die ganzen gelistet sind, sind so 2 Dutzend Unternehmen. Und eine weitere ist jetzt, sie wollen 20.000 Fahrzeuge da haben. Ob sie das bis Ende nächsten Jahres dann wirklich haben und rausholen können, ist eine andere Frage. Ich kenne nur ein bisschen, ja, haben sicherlich einen schönen Fortschritt mit der Technologie, aber es gibt halt gewisse Faustregeln, also es ist halt aufwendig, solche Fahrzeuge dann tatsächlich auf den Straßen zu haben, zu testen, zu fahren. Jede Plattform, jedes Auto ist doch ein bisschen anders, ne? Da muss man testen. Und dann fängt man mal an zu testen mit Fahrern, dann bringt man Passagiere langsam rein. Das sind meistens der Mitarbeiter oder vielleicht Families and Friends, der Mitarbeiter. Und dann, bis man dann einen Fahrer rausnimmt, das Fahrzeug wirklich fahrerlos fährt, vergeht einige Zeit. Wie auch zum Beispiel dann, dass man es kommerziell verwenden kann. Man muss ja mit Passagieren testen, weil die verwenden das Fahrzeug halt auf ganz bestimmte Weise. Zum Beispiel ein Supermarktparkplatz, wo man hinfährt, ja, ist halt völliges Chaos. Dort, da gibt es keine Regeln. Das heißt, auch das muss ein autonomes Fahrzeug schaffen. Oder ein Fußballstadion. Ja. Auch ist zum Beispiel der Ort, wo ich vom Supermarkt abgesetzt werden möchte, ein anderer als der, wo ich abgeholt werden will. Interessanterweise. Ja. Und all diese Dinge müssen natürlich getestet werden. Ich sehe das mehr so, als dass man halt am Anfang nach wie vor auch wahrscheinlich Fahrer haben wird im Fahrzeug, bis man dann die halt rausnimmt. Aber Uber macht das ganz klar, damit sie nicht den Anschluss verlieren an jemanden wie Waymo.
Und wie würdest du das Thema autonomes Fahren generell so in der Entwicklung einordnen? Es gibt ja immer wieder diese großen Meldungen und du hast gerade auch erwähnt, jetzt Waymo ist schon eine Weile mit wirklich autonomen Fahrzeugen unterwegs, Tesla ist dazugekommen. Danach ist immer gefühlt von außen passiert wenig, aber es entwickelt sich ja ständig weiter. Man kriegt von außen gesehen nicht so viel mit. Jetzt habe ich noch mal in dein Buch geschaut, das war von 2017, da stand der letzte Führerschein Neuling ist bereits geboren. Wenn man hochrechnet, 2017, wenn der geboren ist oder davor, sobald, wenn der 17 wird oder in den USA 16, ist ja auch nicht mehr so lange hin. Wie weit ist das wirklich so eine Entwicklung, die langsam vorangeht und irgendwann kommen dann diese großen Sprünge und dann fahren die Fahrzeuge wirklich autonom? Oder wie muss man sich diesen Fortschritt wirklich vorstellen, neben den großen Mitteilungen, die man mal immer wieder in den Nachrichten mitkriegt? Also wie ist wirklich der Fortschritt, der jetzt täglich passiert? Weil die Fahrzeuge sammeln ja Erfahrungen jeden Tag, Eindrücke, Kilometer. Wo stehen wir da?
Ja, wir überschätzen halt immer, was in 2 Jahren passieren kann, aber unterschätzen halt massiv, was in 10 Jahren passiert. Wie schnell sich dann das dann doch... Das heißt, und man natürlich auch hat dann immer jede Menge Aussagen, hört man, ne, die wo man sagt, ah, das kann doch nicht sein, das ist doch zu weit aus dem Fenster rausgelehnt. Ja. Und deshalb tendiert man auch dazu, skeptisch zu sein und das auch nicht als relevant zu betrachten. Man sagt dann immer, es ist ein Hype, das ist ja nur Trend, der geht eh bald wieder vorbei. Gell? Das heißt, man schiebt es so weg, man muss sich damit nicht beschäftigen. Und nur im Hintergrund passiert dann doch etwas. Die Leute machen noch was und dann hat man diese Skepsis aber beibehalten und dann ist man völlig überrascht, wenn es auf einmal doch da ist. Ja? Das Tatsache ist, wie sie die Technologie jetzt haben. Die Technologie ist da. Ich meine, über eine Million Fahrten alleine von Waymo pro Monat zeigt einfach, dass diese Technologie funktioniert. Sie funktioniert vielleicht noch nicht überall, ja, aber die Wright-Brüder, als sie 1905 ihren ersten Flug gehabt haben, konnten auch nicht 10.000 Meter hochfliegen und über den Atlantik. Ja. Es hat eine Zeit gedauert, heute ist es für uns völlig normal. Und das arbeitet sich halt langsam vor. Wir müssen uns selber darauf vorbereiten, dass diese Technologie kommt und was das bedeutet für uns von der politischen, gesellschaftlichen, von ÖPNV-Sicht her, von wie eine Stadtinfrastruktur auszusehen hat für solche Fahrzeuge, ja? Und wie gesetzliche Regelungen auszusehen haben. Wir sehen jetzt, dass sich, also ich sehe jetzt, dass sich das beschleunigt hat seit eben diesem WeRobot-Event von Tesla, weil jeder versucht jetzt auch Niederlassungen zum Beispiel in Europa zu machen. Ne? Wenn ich Delegationen habe, Besucher aus Deutschland beispielsweise, habe ich immer versucht, bei solchen Firmen einen Besuchstermin zu kriegen. Da wurde man immer abgewiesen oder oft abgewiesen, dass man sich vorläufig nur auf USA konzentriert. Und seither ist es viel einfacher geworden für mich. Ja? Also da ist man interessiert, dass man Partner findet, dass man sich mit Europäern trifft, um eben auch vielleicht in Kontakte schließen zu können. Das Rausrollen ist natürlich die Frage, es ändert natürlich einiges. Ne? Diese Fahrzeuge sind heute so, wie sie da sind, speziell die von Waymo und Zoox und so, diesen Ansatz fahren, mehrere Sensoren zu verwenden, sehr teuer. Die kosten nach wie vor locker 150.000, 250.000 US-Dollar pro Fahrzeug. Die machen also nur Sinn in seiner Robotaxi-Flotte oder integriert in den ÖPNV. Als privates Fahrzeug, das ich als Otto-Normalverbraucher kaufe, macht das noch wenig Sinn. Ne? Aber so ein Ansatz dann wie in Tesla fährt, wo diese Technologie, die man eingebaut hat, vielleicht nur 2.000, 3.000 US-Dollar kostet, das lässt sich schon verkraften. Ne? Und wir können dazu noch später sprechen, diese Ansätze, wie die sie unterscheiden. Beide werden erfolgreich sein. Aber man muss halt genau drauf schauen, wie das funktioniert. Aber es ist ganz klar, die Technologie ist hier, sie funktioniert. Sie wird auch jetzt in den Regionen eingesetzt werden, die anders sind. Also das heißt, wo man Schneefall, Regen hat, wo man vielleicht völlig andere Situationen hat als in dem schönen Kalifornien, im sonnigen Kalifornien.
Und in Hamburg mit Moja eine Herausforderung oder anderen Anbietern, wenn ihr nach Hamburg kommt, der Regen ist hier allgegenwärtig.
Exakt. Ja. Also wir haben natürlich auch Regen in San Francisco. Ich bin auch schon im Regen mit solchen Fahrzeugen gefahren. Da war das Verstörende eher, dass sie den Scheibenwischer nicht eingeschalten haben.
Stimmt.
Und wir nicht rausschauen konnten. Das machen sie übrigens immer jetzt. Das ist okay. Ein Feedback gewesen offensichtlich. Das heißt, die Technologie ist hier. Man muss sich darauf vorbereiten. Das ist nicht mehr nur eine, das kommt nie oder erst in 10 oder 20 Jahren. Nein, das ist heute bereits existierende Technologie. Und es stehen eine ganze Reihe von anderen Unternehmen, Antiporters, die das auch machen möchten. Ich rede da nur von Unternehmen wie Pony, wie WeRide, chinesische Anbieter, Baidu, Apollo, ja, die bereits Technologie haben. Das ist dieser chinesische Hersteller, ist so wie Uber eigentlich, Deng Xiaoping, also alle diese neuen Automobilhersteller, die arbeiten ja auch massiv daran. Da gibt es natürlich Unterschiede, wie weit die Einzelnen sind, aber es ist ganz klar, es wird auf breiter Front daran gearbeitet und das kommt jetzt eigentlich, das schiebt sich jetzt überall rein. Das wird selbstverständlich sein, das ist heute noch etwas, wenn wir die Touristen in San Francisco haben, sitzt das Auto dort, da sitzt keiner drin. Na, in 10 Jahren wird das anders sein. Ne? Da sitzt noch einer hinter dem Lenkrad. Was hat der vor?
Ja,
will der da irgendwie umbringen? Ja? Will der dann Amokfahrt machen oder so? Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten. Die Technologie ist da. Ich sehe das jetzt übrigens auch bei den Kontakten, den Anfragen aus Deutschland. Ich habe ja immer wieder auch ÖPNV-Vertreter von der Deutschen Bahn, von den verschiedensten Regionen, von Spediteuren und so weiter. Und da ist gar keine Diskussion mehr, dass das kommt oder da ist. Es geht jetzt um die Frage, wie kriegen wir das jetzt zu uns? Ja, wie können wir damit beginnen jetzt, dass das im Rhein-Hessen-Verkehrsverbund oder in Hamburg, ja, also Moja, solche Sachen, dort, dass man damit fährt. Wie kriege ich jetzt noch andere Hersteller ran, dass ich testen kann und dann schauen kann, welche Konzepte jetzt am besten bei uns reinpassen? Was muss ich aufsetzen an Infrastruktur? Welche Software brauche ich dafür? Mobility Service Software? Wie kann ich das integrieren? Wie nehmen das unsere Kunden auf? Was muss ich machen, um mit der Bevölkerung da zusammenzuarbeiten, dass sie das akzeptieren? Ja? Und das merkt man jetzt konkret, das wird viel konkreter, diese Fragen. Und man bereitet sich darauf vor. Und deshalb kommt man auch nach San Francisco, weil dort auch beispielsweise Behörden und Verkehrsmittelbetreiber diese Erfahrung bereits haben. Und damit auch so Schritte, also so Pläne, ja, welche Levels es gibt, die ich dann als Lizenzen vergeben kann, was ich verlangen muss von den Herstellern, dass ich das selber als Behörde testen kann und beobachten.
Ja, ne, sehr, sehr spannend und ich finde vor allem gut, diese positiven Effekte, die es für die Stadt haben kann. Das wird ja auch in der Mitteilung erwähnt, dass es für die Städte auch besser werden kann, wenn man das wirklich gut umsetzt, wenn man das integriert und dass es nicht nur eine technische Thematik ist, sondern das muss halt in den Alltag gut integriert werden. Ich habe länger im Carsharing gearbeitet und erst da ist mir so richtig aufgefallen, wie ineffizient eigentlich die jetzige Mobilität ist, wenn die Fahrzeuge 23 Stunden am Tag rumstehen, dann in der Stadt noch viel Platz einnehmen. Und bei den autonomen Fahrzeugen, die brauchen ja eigentlich keine Parkplätze mehr, könnten nachts in Depots, in Hubs fahren, da aufladen. Merkt man diese Effekte auch schon in den Städten oder ist das aktuell noch zu früh und der Anteil der Fahrzeuge am Gesamtportfolio noch nicht so groß? Und die beim Carsharing war auch mal das Thema, wann lässt jemand sein Auto stehen oder braucht kein neues Auto mehr, weil er sich auf andere Angebote verlassen kann? Ist das schon der Fall oder ist es noch zu früh?
Wir haben kleine Effekte, die wir bereits gesehen haben. Also damals in Phoenix hat man schon gesehen, dass die Leute, die damals Zugriff hatten auf Waymos, ihre eigenen Fahrzeuge nicht mehr verwendet haben. Das ist natürlich eine andere Situation da. Dort hat man vor allem Einfamilienhäuser und solche Dinge. Das heißt, was da passiert ist, ist, dass die Autobatterie leer gelaufen ist bei denen. Die konnten ihre Autos gar nicht starten nach 6 Monaten, weil sie zu viel weil nur Waymos mehr verwendet haben. In San Francisco haben wir bereits, ich vermute mal, und so meine Schätzung ist um die 600-700 Fahrzeuge von Waymo. Das ist eine große Zahl, die dort herumfährt, weil man braucht nur in einer Kreuzung stehen und sieht 3, 4 Waymos aus verschiedensten Richtungen auf diese Kreuzung zufahren. Also die sind unübersehbar. Wir merken dann auch, dass sehr viele, vor allem auch junge Leute, Waymos verwenden. Jetzt haben sie sogar, glaube ich, auch das in Phoenix aufgemacht für Teenagers ab 13, dass sie das verwenden können. Das heißt, die haben gar keine Autos, das heißt, die nehmen Autos aus der Stadt raus, die haben es gar nicht da, die wollen auch gar nicht Auto fahren. Wir sehen das auch, dass beispielsweise die angenommen werden, sehr viel Frauen, gerade Frauen, auch einer der Gründe, warum Männer und vor allem Frauen solche Fahrzeuge verwenden, ist, dass sie keinen Fahrer mehr drinnen haben, mit dem sie plaudern müssen, der dann weiter wohnen, also der Sicherheitsgrund auch.
Okay.
Die großen Effekte, dass die Autos dann verschwinden aus der Stadt, die anderen, sehen wir noch nicht, dazu ist es noch zu wenig. Ich glaube, da gehören auch regulatorische Seiten noch einmal rein, dass man dann sagt, okay, und wir müssen Versicherungen vergrößern, erhöhen, ja, vielleicht das auch ganz bewusst raustreiben. Ja. Das heißt, private Fahrzeuge haben in der Stadt nichts zu suchen und diesen Raum, der frei wird, der bisher verparkt wird, den könnten wir dann für völlig andere Dinge verwenden. Aber wir sehen so erste Signale, ja, wie das angenommen wird, dass es wirklich bevorzugt wird von den Leuten. Und jetzt vielleicht mit dieser Anpassungsphase sehen wir dann vermutlich diese Effekte, dass jetzt wirklich Privatfahrzeuge aus der Stadt verschwinden.
Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Also den Platz kann man deutlich besser nutzen in den Städten, wenn man den frei hat für verschiedene, von Spielplätzen bis Grünanlagen. Also ich glaube, da kann man sehr viel machen. Und ein weiterer Nebeneffekt, der mir auch ganz gut gefällt, die sind wahrscheinlich fast alle elektrisch. Ich weiß nicht, ob es Verbrennerfahrzeuge autonom gibt, zumindest keine dafür ausgerichteten. Die wird es dann irgendwann auch geben vielleicht. Aber die meisten Programme, die ich jetzt kenne, sind alle rein elektrisch und das finde ich natürlich auch gut.
Dazu kann ich was sagen. Also Gavin Newsom, der kalifornische Gouverneur, hat tatsächlich vor jetzt fast 3 Jahren ein Gesetz unterschrieben, dass ab 2030 autonome Fahrzeuge Zero-Emission-Fahrzeuge sein müssen.
Okay.
Das heißt, das ist automatisch. Man sieht auch diese ganzen Fahrzeuge, also bis vor kurzem noch hatte Waymo diese Fiat Chrysler Pacifica Minivan, das waren so Hybridfahrzeuge. Da hat sich aber dann herausgestellt, dass die eben zu wenig Leistung, also Strom für die ganzen Sensoren und GPUs geboten haben. Deshalb ist es besser, man verwendet Elektroautos, wir haben den Jaguar I-Pace und alle anderen Fahrzeuge und Konzepte, die man sieht, sind Elektrofahrzeuge, ist ganz klar. Ja, auch der Kabinenroller ist ein Elektrofahrzeug. Da ist gar keine Diskussion. Das sind Elektrofahrzeuge.
Passt auch gut zum nächsten Thema. Da habe ich eine Meldung rausgesucht, auch aus der letzten oder aktuellen Woche. Porsche kämpft an 3 Fronten, China, USA und schleppend Elektromobilität. Da sind wir dann natürlich mitten in dem Bereich deutsche Automobilbranche, die natürlich hier besonders relevant ist. Da werden verschiedene Gründe genannt, unter anderem USA. Da kannst du aus deiner Sicht natürlich viel mehr zu sagen. Dann sind einfach auch der technische Fortschritt, der bei der Konkurrenz unter anderem aus China dazu kommt, der wird als immer relevanter wahrgenommen. Wie schaust du denn auf das Thema deutsche Automobilbranche, Porsche jetzt als Beispiel? Aber es gibt natürlich ganz andere Hersteller, die mit ähnlichen Problemen kämpfen. Wie siehst du die deutsche Automobilindustrie? Jetzt machen wir ein ganz großes Fass auf, aber in diesen Themen, und das sind ja wirklich die drei Felder, ich glaube Elektromobilität, die verschiedenen Länder, China, USA, plus das Thema, was wir gerade besprochen haben, autonomes Fahren. Wie sind wir da aufgestellt und welche Möglichkeiten oder was würdest du der Branche empfehlen?
Nun ja, die deutsche Automobilindustrie hat also einige Zeit gebraucht, bis sie begonnen haben, dann selber auch an Elektroautos zu denken. Man hat also damals Tesla nicht ernst genommen und nur wenig ernst genommen. Ich musste bis 2017 eigentlich immer noch erklären, wer Elon Musk ist. Ja? Muss ich heute nicht mehr, ne? Ist ganz klar. Und die Diskussion um die Person Elon Musk ist noch einmal eine andere. Ja? Aber konzentrieren wir uns auf Deutsch. Die haben dann doch einige Investitionen gemacht und Anstrengungen hineingesteckt in Elektroautos. Und da war auch, wenn man so sagen darf, Porsche wahrscheinlich einer der ersten, weil es denen am meisten wehgetan hat. Und so deshalb, wenn du an der Ampel stehst oder ein Model X, also ein SUV, eine Familienkutsche, beschleunigt schneller, besser als dein schnellster Porsche, dann hast du ein Problem, ne? Ein Image-Problem, ganz klar. Das hat man also nicht gemacht, wenn man Elektromobilität dazu geliebt hat, sondern wenn man nicht anders konnte, man musste machen. Ne? Es ist halt, du hast ja halt diese Petromaskulinität in diesen Firmen, also der Manta Money, der Golf GTI, Junge, ne? der Vin Diesel in Fast and the Furious, da muss halt einen röhrenden Motor haben, ne? Und so weiter. Und das ist bei Elektroautos nicht der Fall. Man hat sich da also gezwungenermaßen dann rangemacht, hat ein Elektroauto hingestellt, den Taycan, der auch sehr, sehr gut ist, also gar keine Frage. Aber man merkt halt sehr rasch, dass die Chinesen, also China, chinesische Unternehmen, da noch einmal nachlegen konnten. Und zwar nicht nur, was die auch Qualität der Fahrzeuge betrifft, sondern was die Elektronik betrifft, was die Leistung betrifft und so weiter. Und natürlich dann noch einmal durch Regulierungen in China selber Elektromobilität halt sehr stark gefördert wird. Man muss auch verstehen, noch einmal was anderes. Ne? Die deutschen Hersteller, gerade oder generell traditionelle Automobilhersteller, haben über 100 Jahre es geschafft, halt wirklich perfekt Bleche zu biegen, Löcher in Metallblöcke zu bohren und so weiter und wirklich Luxusfahrzeuge herzustellen, wie das halt deutsche Hersteller machen. Also einen gewissen Qualitätsstandard zu haben, der halt auch weltweit führend war. Nur die Welt ändert sich. Und wir merken, dass die Leute weniger interessiert sind an der perfekten Lederstichnaht, ja, im Auto, im Sitz, sondern mehr an, ob mein Handy sich mit dem System verbindet, ja, ob das unproblematisch geht. Und da haben die Chinesen einen riesigen Vorteil, und zwar auch deshalb, weil sie halt elektronisch, was diese Technologie betrifft, sehr viel weiter voraus sind. Das sind also nicht die Blechbieger, die kommen nicht aus der Tradition des Blechbiegens und Löcherbohrens. Und ich möchte das jetzt nicht bitte missverstanden haben, dass ich da jetzt das als, wenn das ist, extreme Fähigkeit, sowas zu können, präzise Löcher zu bohren und das zu machen. Aber die Leute schauen heute nicht mehr auf die Spaltmasse, sondern die schauen auf die Elektronik. Was kann das System mit mir? Und da stellt sich jetzt heraus, dass China als Elektronikfabrik der Welt sozusagen dann natürlich einen immensen Vorteil hat. Da, vielleicht kann ich da hinweisen auf ein Buch, das gerade erst herausgekommen ist im Mai diesen Jahres, Apple in China, wo über so die Geschichte auch gebracht wird, eigentlich seit Anfang der 2000er Jahre, wie im Apple nach und nach seine Fabriken für die iPhone-Produktion etc. in China aufgebaut hat. Und da stellt sich heraus, dass Apple über die letzten zwei Jahrzehnte über 5 Millionen Ingenieure in China geschult hat. Muss man sich vorstellen, ja, die haben 1500 Zulieferer, die meisten davon sind in China, und um ihre Handys, iPhones zu bauen, haben sie immer wieder aus Cupertino Ingenieure rübergeschickt. So viele, dass United Airlines beispielsweise eigene Flüge aufgestellt hat in chinesische Städte aus San Francisco, weil Apple denen versprochen hat, dass sie die gesamte First Class ausbuchen werden, für jede Woche. Ja. weil so viele Ingenieure rüberbringen, die dort schulen. Die chinesischen Unternehmen haben sich angestellt, sind Schlange gestanden, dass sie Zulieferer wären für Apple, weil sie damit gelernt haben, wie man halt wirklich Elektronik in hoher Qualität macht. Und Apple hat aber auch gefordert, dass sie ihr Zulieferer nicht mehr als 50% des Geschäfts von Apple haben darf. Weil wenn Apple dann entscheidet, dass sie diesen Teil wegnimmt, dann sind die pleite, das macht schlechte Stimmung, ist immer blöd für die PR. Ja. Und die mussten ganz gezielt nach anderen Kunden suchen. Das hat einmal damit begonnen, dass sie andere Handyhersteller natürlich nicht gesucht haben, aber dann dieses Wissen, 5 Millionen Ingenieure ausgebildet, ist dann auch in die Automobilindustrie übergeschwappt. Das heißt, du hast plötzlich die von eigentlich Apple geschulten Leute in China, chinesische Ingenieure, die jetzt in der Automobilindustrie die Elektronik machen. Und das sieht man dann halt. Ne? Und jetzt hast du halt eine Generation an Chinesen, chinesischen Kunden, eine Generation an auch europäischen Kunden, die zuerst einmal auf das schauen. Ne? Integriert sich das gut? Ist die Benutzeroberfläche intuitiv? Und wenn mich das Fahrzeug mir das Gefühl gibt, dass ich zu doof bin, dann will ich das Fahrzeug nicht. Das heißt, wenn man sich dann gewisse Hersteller anschaut, wo man durch 5 Minütenbäume gehen muss, bis man diese Funktion während des Fahrens bei 130 km/h findet, das kannst du nicht, wenn ich schon wieder damit kämpfe, dass ich mein Handy nicht verbinde, dass ich meinen Podcast oder mein Radio nicht hören kann, während ich unterwegs bin, dann habe ich eine Aversion gegen das Auto. Und ich glaube, damit diesen Umstieg von Blechbieger, Metall an Maschinenbauern auf Software-Elektronik-Kapazität, die heute im Vordergrund steht, das ist etwas, womit sich eine traditionelle Firma sehr, sehr schwer tut, weil die ganze Kultur auf Maschinenbau ausgerichtet ist und Software und Elektronik halt immer nur ein Nebengedanke.
Und was würdest du dann der Branche raten? Müssten die deutschen Autobauer jetzt die 100 Millionen Gehälter für Entwickler aus dem Silicon Valley oder China zahlen? Oder ist es, wie es in der Mitteilung wird auch erwähnt, die Profitabilität sinkt? Ist denn die Profitabilität bei so neuen Themen überhaupt, darf die überhaupt eine wichtige Messgröße sein oder ist da vielleicht sogar hinderlich, weil man dann einfach nicht mutig genug ist, in diese neuen Themen wie Elektromobilität, Batterie, Zellen, Technologie und Fertigung zu investieren? Oder was können denn, also die Begriffe Blechbieger, Spaltmaße, die habe ich in der Branche schon vor über 10 Jahren gehört. Das Bewusstsein ist ja allseits da. Also bis auf Ausnahmen, die meisten wissen das, aber was. Du hast ja auch viel Kontakt zu den Automobilherstellern. Was rätst du denen denn? Wie können wir hier in Deutschland oder Europa nicht nur aufschließen, sondern vielleicht auch in bestimmten Themen vorangehen?
Ja. Ich meine, ich selber war 15 Jahre in der Softwareindustrie. Ich war ja bei SAP. Und damit kenne ich natürlich, wie Softwareindustrie funktioniert. Und die ist halt doch anders als maschinenbaugetriebene Industrie. Selber eigentlich ausgebildet bin ich technischer Chemiker, ich bin promovierter technischer Chemieingenieur. Und das ist auch mehr in den Maschinenbau, also wo man langsam vorgeht und gewisse Zwänge, Möglichkeiten hat. Und die unterscheiden sich von Industrie, Software, Maschinenbau, Chemie. Deshalb bin ich der Meinung eigentlich, wenn du ein E-Player im Bereich Automobil bist, das heißt, du kannst wirklich maschinenbaumäßig, bist du einfach voran. Ja? Und ich war gerade erst beispielsweise im Automobilmuseum, der Mercedes-Benz-Museum und in den Müller-Uhs, wo halt diese ganzen alten Fahrzeuge dargestellt werden, die ganze Geschichte da ist. Da sieht man halt, man hat einfach diese Erfahrung, man hat über Jahrzehnte, über mehr als ein Jahrhundert sich dieses Wissen angearbeitet und ist da perfekt. Dann ist man ein A-Player im Maschinenbau, im Bau von solchen Fahrzeugen. Aber man ist kein E-Player im Softwarebau. Das heißt, man muss sich mit einem E-Player im Softwarebau zusammentun. Aber das ist nicht jetzt ein anderer maschinenbaugetriebener Zulieferer, ja, aus Stuttgart, sondern das ist eben eine, da ist man sehr rasch in diesen Firmen im Silicon Valley dran. Ne? Das sind diese Firmen, die das machen. Das heißt, da muss man sich verpartnern mit denen, da muss man Partnerschaften abschließen. Und dann natürlich auch hat das kulturell noch einmal, man ist immer der große OEM gewesen, den dann die ganzen Zulieferer zugeliefert haben. Man ist der große, selbst der große Zampano da, der kontrolliert und bestimmt. Und jetzt ist man aber der Junior-Partner. Ne? Wenn ein Mercedes 60 Milliarden Euro wert ist an der Börse und dann hat man einen Partner wie, sagen wir mal, Google, ja, Alphabet mit 1.800 Milliarden oder Nvidia mit 4.000 Milliarden, dann ist man einfach der Junior-Partner an der Stelle. Das heißt, man wird selber nicht der sein, auf den die hören, weil man ist nur ein Nebengeschäft für die. Das hat nur ein paar Prozentpunkte vielleicht von dem Geschäft dieser großen Unternehmen zu tun. Das heißt, da ist auf eine andere, eine gewisse Demut gefordert. Ja? Demut ist jetzt nicht unbedingt etwas, demütig ist jetzt nicht etwas, womit man die deutsche Automobilindustrie beschreiben würde. Vermute ich einmal. Das heißt, aber das ist eben so ein, das muss man sich klar machen. Auch, dass man über die letzten 120, 140 Jahre eine Marke gepflegt hat, man weiß, was man unter dem Mercedes-Stern und der Volkswagen zu verstehen hat, unter Porsche zu verstehen hat, was ein BMW ist. Ja. Da hat man gewisse Vorstellungen. Positive, negative, wie auch immer, ja. Aber man weiß genau, woran man ist. Und jetzt aber passiert es, dass man vielleicht selber der Zulieferer wird. Ne? So wie wir das ganz am Anfang besprochen, Uber verwendet dann Lucids mit Neural-Technologie. Dann bestellst du aber kein Lucid, sondern du bestellst dann Uber. Ja? Du bestellst ein Waymo. Und da kommt halt ein Fahrzeug her, da ist vielleicht ein Mercedes drunter. Ja? Das heißt, die eigene Marke verschwimmt an der Stelle. Tut natürlich weh, ne? Weil man geht aus einem bestimmten Grund auch zu diesem Unternehmer. Ne? Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, der auch nicht so leicht ist für diese Unternehmen. Aber meine Meinung ist, dass sie sich nicht die Technologie-Rückstand erkaufen können, indem sie Hersteller jetzt kaufen, die so eine Technologie entwickelt haben und dann glauben, sie können damit ein Waymo einholen. Sie müssen, glaube ich, wirklich froh sein, sage ich einmal, wenn sie vielleicht von einem dieser Unternehmer gekauft werden. Ja, also sagen wir mal so, ein Hausnummer, ein Apple kauft Mercedes. Ja. Ist kein Problem für die, das zahlen das der Portokasse. Ja. Dann ist langfristige Überleben, Sicherheit für so einen Hersteller gegeben, weil die Finanzkraft da ist, weil auch das Verständnis, wie Software, wie diese GPU-Clusters, wie all diese Infrastruktur im Softwarebau gemacht wird, da ist. Ja. Und man selber liefert dann sozusagen das, was man aus 140 Jahren Erfahrung gesammelt hat, nämlich den Maschinenbau-Aspekt, dass man wirklich perfekte physische Produkte bauen kann. Das ist ja auch etwas, was Apple kann, ne? Aber hier würden beispielsweise zwei Welten zusammenkommen.
Ja, ja, werden auf jeden Fall spannende Jahre in der nächsten Zeit. Ich meine, es gibt ja schon einige Kooperationen, die jetzt auf den Weg kommen. Natürlich noch nicht so intensiv, aber Mercedes und Nvidia arbeiten in bestimmten Bereichen zusammen. VW mit Rivian ist jetzt kein ganz großer Tech-Player, aber ich glaube, dass die Erkenntnis ist da. Wird aber spannend zu sein, wie tief diese Kooperationen gehen und in welchen Bereichen. Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein.
Wichtig ist hier immer diese Demut. Ja. Man hört halt sehr rasch, gerade das gerade VW und Rivian angesprochen, das eine ist ein sehr viel kleinerer Spieler. Und ich habe das ja selbst erlebt, in einem großen Unternehmen, das kleinere gekauft hat, wie man da teilweise umgeht. Ja. Man ist natürlich an großen Unternehmen fokussiert auf, ja, das muss jetzt in der ganzen Welt funktionieren, das muss in 28 Sprachen funktionieren. Wir haben unterschiedliche Regularien in Brasilien, in den USA und in Deutschland. Und jetzt hat man das so einen kleinen Hersteller, der bislang vor allem nur in den USA verkauft. Ja. Und da kann man nicht mit dieser großen, ich bin hier der Gorilla, ja, ich bin jetzt hier der Alpha-Mail reinkommen, sondern man muss wirklich mit Respekt aufeinander gehen. Ne. Das ist eine andere Geschwindigkeit, die ein Startup oder ein kleinerer Unternehmer, ein kleines Unternehmen macht, das aus dem Silicon Valley kommt, während man hat hier Leute, die aus Wolfsburg kommen in Deutschland, wo man seit 100 Jahren jetzt Autos baut. Das heißt, da ist auch die Offenheit von beiden Seiten notwendig, dass man lernt, dass man diese Aspekte reinbringt und die besten Seiten von beiden miteinander kombiniert und das jetzt nicht undemütig, also arrogant da reinkommt, wir wissen es besser als ihr und jetzt haben wir da euch noch aufgedrückt gekriegt. Ja, mit solch einer Attitüde kommt man nicht weit, damit zerstört man das Ganze. Das müssen die Leute, die da beteiligt sind, aneinander verstehen. Ich war ja gerade erst in Europa und da habe ich so einen Workshop gemacht zum Thema kulturellen Unterschied auch, weil wir es selbst erlebt haben, wenn wir mit verschiedensten Leuten zusammenarbeitet, das, was wir als Deutschsprachige vielleicht als ehrlich ansehen, wird das als rüde betrachtet, also völlig unhöflich, wenn ich direkt meine Meinung zu etwas sage und wenn ich vergesse zu loben. Ja? Das heißt, man braucht oft auch wirklich Jahre, bis man die anderen wertzuschätzen lernt, wenn man gemeinsame Erfahrungen gemacht hat und jetzt weiß, wie die anderen ticken. Ja? Und das sind halt wichtige Aspekte, eben das Mindset zu verstehen, diese kulturellen Unterschiede, das kulturelles Training, dass man zusammenkommt, ist ein wichtiges Ding. Da kann man auch so gute Technologie hinkriegen, wenn die Leute sich nicht miteinander verstehen, dann ist das zum Scheitern verurteilt.
Ja, sehr, sehr spannend, auch zu sehen, dass es immer nicht nur die Technologie ist, sondern das Mindset, wir haben zum Anfang angesprochen beim Silicon Valley oder auch die, ja, das große Ganze zu sehen und wird aber von dem Thema Automobil ein bisschen zum Thema KI nochmal allgemein gehen und habe da eine Meldung gefunden, Klimakiller oder Retter über künstliche Intelligenz und den Hunger nach Strom. Und zwar geht es darum, dass die Internationale Energieagentur beschrieben hat, dass der Verbrauch durch Rechenzentren für Strom, für KI in den nächsten 5 Jahren sich verdoppeln werden. Cambridge hat herausgefunden, in den nächsten 15 Jahren verfünffachen. Jetzt ist das natürlich, wir sind hier auch im Energiewende- oder Erneuerbar-Podcast, ist natürlich auch die nachhaltige Elektromobilität, Energieerzeugung ein wichtiges Thema. Und dass KI jetzt sehr viel Strom verbraucht, ist ja klar. Und durch autonomes Fahren wird ja auch nochmal viel dazukommen. Jetzt wird aber auch in dem Bericht erwähnt, dass natürlich durch KI auch viel eingespart werden kann. Und wir bei Elbwire selber haben ja auch den Ansatz, durch KI Ladeinfrastruktur insbesondere besser zu nutzen, dass zum Beispiel Fahrzeuge genau dann geladen werden, wenn die Sonne scheint, weil man dann einfach den Strom besser nutzen kann. Und so gibt es viele andere Beispiele, wie durch KI einfach Sachen effizienter werden. Fahrzeuge müssen vielleicht weniger gebaut werden. Wir haben vorhin angesprochen, dass wenn die Autos autonom fahren, insgesamt weniger gebraucht werden. Wie ist denn das Thema, wie siehst du das Thema oder wie wird das Thema überhaupt denn im Silicon Valley betrachtet? Jetzt habe ich in dem Bericht auch gelesen, dass, ich weiß nicht, ob es Google war, Atomkraftwerke aufbauen will, um diesen riesigen Energiebedarf zu decken. Andere haben bestimmte Verträge. Wie wird das Thema denn allgemein aufgenommen, diese neuen Möglichkeiten durch KI, aber auch der Ressourcenbedarf, der dadurch entsteht?
Wenn wir uns anschauen, den Energieverbrauch beziehungsweise auch den anderen Ressourcenverbrauch, zum Beispiel Wasser für die Kühlung, dann schwirren da natürlich jetzt Unmengen an Zahlen herum. Und man muss dazu auch sagen, dass sich natürlich mit der Zeit auch diese Zahlen verringern und runtergehen. Wenn man zum Beispiel betrachtet, was kostet eine Query, was kostet eine Anfrage, Suchanfrage an Google, was kostet eine Suchanfrage an ChatGPT, weil man auch über die Zeit natürlich dann lernt, was man optimieren kann. Die Modelle ändern sich ja auch, weil gewisse Anfragen, die an diese Modelle geschickt werden, eigentlich durch andere Sachen gelöst werden können. Ne? Es macht keinen Sinn, eine mathematische Rechnung 2 plus 2 an ein ChatGPT zu schicken. Das kann ich auch mit einem CPU-Cluster oder anders machen, wo ich viel weniger Ressourcen einsetze. Tatsächlich sehen wir, dass es wird damit gerechnet, dass bis 2030 irgendwie so 5% des weltweiten Strombedarfs durch Datenzentren abgebildet werden. Du hast schon einiges erwähnt, nämlich wir haben mit Datenzeit, also durch Elektronen, können wir sehr, sehr viele Sachen abbilden, die wir heute nicht mehr dann in Atomen machen müssen. Wenn wir Autos zurückgehen, Crashtest-Simulationen. Ne?
Ja.
Crashtest ist, wenn ich einen Crashtest mache, muss ich ein physisches Auto produzieren, gegen die Wand fahren lassen, dann habe ich ein Ergebnis. Ne? Wenn ich da aber 1000 verschiedene Varianten ausprobieren möchte, brauche ich eben 1000 Fahrzeuge, die ich da zerstöre. Das brauche ich halt in einem Simulator nicht mehr, da wo ich nur mehr Elektronen gegeneinander laufen lasse. Denn da kann ich zigtausende Varianten machen für viel weniger verwenden. Und die Fahrzeuge natürlich werden damit viel sicherer werden. Das heißt, ich habe ein unvergleichlich besseres Ergebnis, als wenn ich das jetzt in Atomen, also physisch machen müsste. Das kann man sich auch anders vorstellen. Wenn ich heute eine Suchanfrage stelle an Google, wie hätte ich das vor 20 oder 30 Jahren erledigt. Ich hätte in die Bibliothek gehen müssen, wenn ich das Buch nicht habe. Ich hätte dazu physisch mich bewegen müssen, hätte da vielleicht eine Straßenbahn, einen Bus verwendet, um dorthin zu gehen, hätte das Buch heraussuchen müssen, hätte viel, viel länger gebraucht, hätte dabei auch jede Menge an CO2-Abdruck hinterlassen, um das die zu finden. Und oft ist es so, dass ich wahrscheinlich gar nicht eine Antwort gefunden hätte, weil diese Information einfach vielleicht in der Form nirgends war.
Ja.
Das heißt, wir haben sicherlich davon profitiert. Auch wenn man bedenkt, dass durch diese Entwicklungen, die wir haben heute, wir immer weniger Material verbrauchen. Das mag jetzt nicht dem Haushaltsverstand, dem Hausverstand entsprechen. Ja? Ja, wir verwenden tatsächlich viel weniger Materialien pro Objekt als in der Vergangenheit. Eine Dose, also eine Bierdose beispielsweise, hat noch vor 80 Jahren 100 Gramm Material umfasst. Heute sind es 12 Gramm Material, weil wir halt sehr viel mehr an Geisteskraft hineingesteckt haben. Also wenn ich mir das Handy anschaue und das vergleiche mit vor 30 Jahren mit einem Wählscheibentelefon, das Wählscheibentelefon schwerer als das Handy heute, konnte aber viel, viel weniger als das Handy. Ja? Das heißt, wir verwenden generell weniger Materialien für unsere Produkte als in der Vergangenheit. Wir haben halt einfach nur viel, viel mehr Produkte heute. Ja? Wir haben auch tatsächlich viel mehr Rohstoffe und auch Lebensmittel, als wir in der Vergangenheit hier hatten. Wir zahlen viel weniger Geld dafür. Das ist auch so ein Paradox, das die Leute normal nicht verstehen. Ja, es gibt gute Gründe, warum das aber so ist. Da gibt es einige Bücher zu dem Thema, super spannend. Aber kommen wir wieder zurück zu Kate. So, jetzt sehen wir natürlich, dass durch die Optimierungen, dass man immer besser wird, viel weniger Strom verbraucht. Aber zugleich natürlich, wir merken, dass wir kaum haben wir KI im Einsatz und merken, dass es sinnvoll ist und uns geholfen hat, fallen uns andere Anwendungsbereiche ein. Das heißt, wir kriegen immer mehr Einsatzorte für KI-Anwendungen, die uns einfallen, die wir dann immer mehr integrieren. Damit verwenden wir natürlich KI viel, viel mehr. Zugleich wird sie aber immer billiger, das Ganze. Was das jetzt auf den Energieverbrauch und den Wasserverbrauch Auswirkungen hat, ist, wir natürlich können jetzt sagen, okay, jetzt braucht eine Anfrage so und so viel Wasser oder eine Anfrage so und so viel Strom. Ich habe tatsächlich gerade gestern kam eine erste große Analyse heraus, und zwar zum Mistrals KI-Modell, wo sie gezeigt haben, dass beispielsweise eine Anfrage gerade mal 45 Milliliter an Wasser zur Kühlung benötigt. Das heißt, wenn man sich dann anschaut, was dieses Mistral über 18 Monate hinweg benötigt hat, das ist ein 128 Billionen Token Modell, glaube ich, nennt sich das. Ja. Der gesamte Wasserverbrauch ja, für Chats, für Training, für Hardware, für die Datenzentren hat so viel Wasser verbraucht, wie 678 Haushalte jedes Jahr verbrauchen.
Okay.
678. Das ist eigentlich nichts. Ja? Wir, um das zu vergleichen, ja, das ist so viel wie 100 Kühe brauchen. Ne? Das war so, sind so Zahlen, ne? die man Wasser braucht. Oder so und so viele Hektar Tomatenfelder, die das sehen. Jetzt hat man natürlich jede Menge an solchen Modellen, das hochzurechnen. Aber wenn man dann wieder weitergeht und sagt, wir müssten das physisch tun oder wir müssten als Menschen 3 Stunden lang daran arbeiten, was das System uns jetzt abnimmt und in 5 oder 10 Minuten macht, dann bedeutet das, ich kann auch viel mehr andere Dinge machen. Ich habe einen immensen Zeitgewinn. Ich kann meine Idee, mein Gehirn, meine eigene Intelligenz in andere Dinge verwenden. Also vielleicht jetzt in der Arbeit, sei es jetzt auch im privaten Bereich, dass ich mich damit beschäftigen kann. Und das müssen wir immer gegenüberstellen. Was bedeutet Energieverbrauch an der Stelle? Was bedeutet der Zeitgewinn?
Ja.
Ich bringe vielleicht ein anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen zu erklären. Wir reden immer davon, wie viel CO2-Abdruck ein Flug hat. Das ist richtig. Ja, CO2 mit Fliegen kann unter Umständen und ist üblicherweise hat einen höheren CO2-Abdruck als mit Zug zu fahren. Jetzt aber darauf zu schließen, dass ich weniger fliegen soll, ist zu einfach gesagt. Ja? Weil wir andere Kulturen erst dann so richtig verstehen, wenn wir Leute aus anderen Kulturen treffen. Wie treffen wir die? Indem wir zu ihnen fahren. indem wir zu ihnen fliegen, indem wir diesen kulturellen Austausch haben, indem wir verstehen, wie die Amerikaner ticken, indem man nach Amerika fliegt, indem man nach Asien fliegt, ja, indem man die Empathie hat, wenn man diesen Ort kennt, Menschen dort kennt. Ja. Dieser Wert, das ist ein Wert an sich, dass man eben dann im Nachhinein keine Kriege miteinander führt. Das ganze, ganze Europäische Union, all diese Programme, die aufgestellt worden sind, vom Erasmus-Programm bis zur Interrail, haben dazu gedient, dass sich die Menschen kennenlernen aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Und mit Fliegen ist es genauso. Da geht es dann halt nach Amerika, Südamerika, Nordamerika, nach Asien, nach Australien. Und damit das bessere Verständnis innerhalb der Menschen passiert. Jetzt ist die Frage, ist es ein Wert, ist der Wert jetzt dominierend, dass man keinen CO2-Abdruck hat? Oder ist der Wert dominierend, dass man, ist es vereinbar damit, dass man die andere Kultur versteht? Ja? Das heißt, das muss miteinander abgewogen werden. Und hier ist es ähnlich. KI verbraucht Energie, KI verbraucht Wasser zum Kühlen, aber ich kann so viele andere Sachen machen. Vielleicht eben auch herausfinden, dank der KI, die ich jetzt einsetze, wie ich noch weniger Energie verbrauchen kann, wie ich das noch optimieren kann, wie ich bessere Algorithmen bringe, wie ich weniger Wasser verbrauche, wie ich generell auch andere Problemfelder anpacken kann. Und insofern ist immer diese einseitige Betrachtung, wie viel jetzt ein Modell verbraucht, bla bla bla, recht einseitig, wenn man nicht das gegenüberstellt, die anderen Sachen, die sich da aufrechnen, ja, die als positive Faktoren reinkommen.
Ja, nee, sehr interessanter Ansatz und zeigt, dass wie viele Sachen, es ist nicht immer schwarz und weiß ist und dass da viele Abhängigkeiten gibt. Und ich glaube, die Möglichkeiten durch KI, wie du in mehreren Beispielen gesagt hast, dass man, was man alles einsparen kann, dass man keine Crashtests machen muss und dass ich nicht mit dem Auto zur Bibliothek fahren muss, im schlimmsten Fall sogar mit einem alten Dieselfahrzeug noch dahin fahren und Diesel verbrennen, das sind viele Möglichkeiten. Wichtig ist auch, dass der Strommix dann passend ist, also dass man da den richtigen Strom ist für die Rechenzentren nutzt, aber und dass man...
Schau einfach jetzt, was wir tun. Wir sitzen hier jetzt über Riverside zusammen, ja, im Podcast. Du sitzt in Hamburg, ich sitze hier im San Francisco Bay Area. Wir hätten das natürlich auch physisch machen können, per Tome, ja, indem wir zusammensitzen. Wäre vielleicht interessanter gewesen, wir hätten einen Kaffee getrunken. Ja. Beim nächsten Mal dann. Aber einfach, dass wir das können, indem wir jetzt Elektronen verwenden. Und wenn wir jetzt das nur rein betrachten würden, wie viel Strom verbrauchst du jetzt, um Riverside zu verwenden, ist jetzt einseitig gedacht. Ne? Und vielleicht haben wir doch jetzt in diesem Podcast etwas Interessanteres vorgetragen oder für die Leute. Und das wäre nicht entstanden, ne, wenn man das jetzt nur einseitig betrachtet hätte.
Wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast, würde ich noch das letzte Thema ansprechen. Wir sind schon wieder deutlich über der Zeit, aber ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Thema, weil du ja aus dem Silicon Valley da schließt sich wieder der Kreis so der ersten zum Eingang. Und zwar war hier gerade in Deutschland der Wirtschaftsgipfel im Kanzleramt. 60 Unternehmen sind zusammengekommen, darunter Großkonzerne wie Airbus, BMW, Mercedes und haben 631 Milliarden Euro an Investitionen versprochen. Das klingt natürlich nach einer Menge Geld und vor allem sind das so gute Themen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation, also genau die Themen, die auch im Silicon Valley, glaube ich, sehr, sehr relevant sind. Jetzt waren da bei dem Treffen die Großkonzerne dabei und auch Unternehmen aus den USA, also Nvidia, BlackRock, Blackstone, also mit Nvidia auch das Silicon Valley teilweise vertreten. Ist denn das jetzt der richtige Ansatz, um den Standort Deutschland wieder voranzubringen, vor allem diese Themen Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung? Oder was kann man da vom Silicon Valley lernen? Weil da ist ja auch das Thema Venture Capital, um wirklich solche Innovationen zu fördern, ein sehr großes und vielleicht sogar das Erfolgsgeheimnis vom Silicon Valley, dass da dieser Kreislauf ist, das Geld wird erwirtschaftet, wieder investiert, reingeholt und auch sehr mutig in neue Themen investiert. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt ein guter Anfang? Ist das vorbeigedacht, weil das nur die sehr konservative Ansätze sind? Was können wir da hier in Deutschland vom Silicon Valley oder von deinen Erfahrungen lernen?
Das Silicon Valley hat, wie du richtig gesagt hast, sehr viel an Venture-Kapital. Also mehr als die Hälfte des amerikanischen Venture-Kapitals ist im Silicon Valley konzentriert. Das ist auch nicht etwas, was man von heute auf morgen machen kann. Venture-Kapital ist anders als sonstiges Investment, ja, weil man dann hier auf man investiert nicht und sagt, okay, wir machen jetzt eine Spedition oder einen Friseurladen auf, ja, oder eine Fabrik für Automobile. Da weiß man ganz genau, was das Produkt ist, wer die Kunden sind, wie man Geld verdient. Da weiß man auch, ob man das gut macht, indem man die Profitmarge beispielsweise schaut. Sondern das Venture-Kapital zielt ganz gezielt auf Sachen hin, wo man eben nicht weiß, was das UAP ist, wer die Kunden sind, was das Produkt, die Dienstleistung eigentlich ist und wie man Geld macht. Ja. Und das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen machen kann. Im Silicon Valley hat sozusagen das Venture-Capital-Business begonnen, so in den 50er, 60er Jahren mit Kleiner Perkins, übrigens von einem Deutschsprachigen gegründet. Ne? Das Kleiner war der Eugen Kleiner aus Wien, ne? Ein von den Nazis vertriebener Jude, der dann hier auch das begonnen hat, Venture-Capital durch ein eigenes Startup, Fairchild Semiconductor, das gekriegt hat und dann gesehen hat, wie schwierig es ist. Und das geht halt dann über Jahrzehnte, das muss langsam aufgebaut werden, weil Ingenieure, Ingenieurinnen, die erfolgreich sind, einen Exit haben, dann das Geld wiederum nehmen, selber ins nächste Startup machen oder eben reinstecken in als Venture-Capitalist und damit auch diese Betreuung machen können, wie man da rangeht, von 0 auf 100, ne, geht. Auf 0 auf Milliarden geht. Das heißt, aber tatsächlich sehen im Silicon Valley wichtige Venture-Kapitalisten tatsächlich nicht die Venture-Kapitalisten, sondern die Corporate Venture-Kapitalists.
Okay.
Das heißt, Unternehmen wie Nvidia, wie SAP, wie Intel, IBM, ja, aber auch Google und die ganzen großen stecken sehr viel Geld in Startups. Die haben, also da werden mehr Deals und in größere Summen ausgegeben, tatsächlich durch Corporate Ventures, als durch die, was man traditionell unter Venture Capitalist versteht. Diese Corporate Ventures sind dann entweder sehr stark mit der eigenen Strategie des Unternehmens verbunden. Oder sie gehen ganz gezielt und sagen, wir sind nicht mit der eigenen Strategie verbunden, weil wir sehen, dass das ein anderer Zeitraum eigentlich ist. Und als Corporate Venture Fund müssen wir einfach Geld machen. Ja? Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir eingestellt und die Strategie im Haus ändert sich so rasch, dass wir das nicht machen können. Das heißt, Investitionen von Corporate sind natürlich da. Jetzt, wenn sich hier hat einmal jetzt ein 5 Dutzend Unternehmen treffen im Bundeskanzleramt, dann ist das einmal sehr, sehr gut, dass man merkt, wir müssen investieren. Wir haben in den letzten Jahren viel zu wenig investiert. Wir merken das ja, die gesamte Infrastruktur in Deutschland kriegt sozusagen am Boden dahin. Ne? Man fährt nur mal mit der Deutschen Bahn, wenn man es kann. Ja. Ja. Versuche man, sich mal ins Internet zu wählen. Ja, also einstürzende Brücken, ja, all diese Dinge, die hier passieren, wo wir 20 Jahre von der Substanz jetzt gelebt haben, wo wir die schwäbische Hausfrau als Mantra für den Budgethaushalt gebraucht haben. Das ist absurd, das ist völlig, völlig absurd. Das Volkswirtschafts-, makroökonomisch hat das null nie Sinn gemacht. Ja, und das zeigt doch, dass man, wie wenig man verstanden hat eigentlich von Volkswirtschaft an der Stelle. Und jetzt auf einmal haben wir die Panik und macht solche Dinge, Sondervermögen, die dann reinkommen, gezwungenermaßen eben auch durch die Änderungen in Europa, also die Kriege, der Krieg, der hier ist, die neue Administration in den USA, die uns auf einmal alleine dastehen lässt. Ja, und dann natürlich seine disruptive Technologie wie künstliche Intelligenz, wo ich glaube, auch wirklich jetzt jeder versteht, das ist jetzt nichts in so Hype, der dann einfach nur da kommt und man muss das nicht beachten, sondern man merkt, das ist Chefaufgabe, das ist ganz oben aufgehängt, das ist eigentlich auch der Bundeskanzler als CEO des Landes, muss das betrachten. Deshalb hat sie eigentlich so wehgetan, dass in dem Wahlkampf dieses Technologie kein Thema war. Ne?
Ja.
Ich glaube aber, dass man auch nach wie vor viel zu vorsichtig vorangeht. Ja. Ich meine, 600 Milliarden ist schon einmal eine schöne Summe. Aber die USA schieben einfach 500 Milliarden in eine Technologie, KI. Ja. Die Privatunternehmen schieben pro Jahr 200, 300 Milliarden in die KI. Und wir reden da nur von 3 oder 4 Unternehmen, die das da reinstecken und reinschieben. Ja. Das heißt, das sind schon einmal andere Dimensionen, auch die man sieht. Und Ich befürchte ja wieder, ne, dass von diesen 600 Milliarden, die da angegeben worden sind, sehr viele Milliarden dort sind, die eigentlich geplant waren. Das muss ich nicht sagen. Wir haben den Bundeskanzler so hochgeworfen. Ja. Ne? Und eigentlich, was vielleicht netto wirklich dann zusätzlich noch ausgegeben wird, ist ein Bruchteil davon.
Ja. Was können wir denn dann machen? Ich meine, du hast am Anfang auch gesagt, das ist ja das Mindset im Silicon Valley. Ich meine, jetzt muss nicht ganz Deutschland das Silicon Valley werden, das ist ja vielleicht auch nicht erstrebenswert, dass es das komplett wird. Aber ist es nur das Geld? Ist es das Mindset? Silicon Valley ist auch nicht über Nacht entstanden und auch von meiner Sicht nicht von oben diktiert, sondern ist es halt einfach gewachsen. Aber was kann man denn machen, damit Innovationen hier besser florieren?
Ich glaube, das beginnt einmal woanders. Wir bräuchten einmal eine Vision eigentlich, wer wir sehen, wo wir hinwollen als Land. Und das ist natürlich schwierig in einem Land, wo man den Leuten vor 80 Jahren Visionen vorgelegt hat, mit denen man krachend gescheitert ist, weil diese Visionen auch auf den Kosten, auf den Rücken von anderen ausgerichtet worden sind. Und damit ist man in diesem Land sehr vorsichtig geworden und sehr skeptisch, was Visionen betrifft und wo man eigentlich hin will und welche Rolle man sieht, für sich selbst sieht in der Welt. Deutschland ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, nach USA und China. Ja. Kalifornien mit der Hälfte der Bevölkerung ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt.
Okay.
Die haben Visionen. Ja. Alles das, was sie erzählen, was wir immer wieder hören, was ein Sam Altman, was ein Elon Musk sagt, das sind Visionen. Man kann jetzt mit diesen Visionen übereinstimmen oder nicht, aber zumindest haben die Visionen. Ja. Wir tendieren dazu, andere runterzudrücken von solchen Visionen und selber aber kein Gegenmodell liefern zu können. Wir bringen eher moralische und ethische Sachen rein, fühlen uns überheblich, fühlen uns überlegen den anderen, aber wir bringen keine alternativen Modelle hoch. Und zeigen es auch nicht vor irgendwie. Ja? Wir sehen immer die Oberschlauen. Und ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich einmal wieder in eine Welt also rangeht, wie man das vor 140 Jahren eigentlich hatte, ja, als die Gründerwelle war, dass man Visionen hat, nämlich wo wir dastehen möchten, wo wir hin möchten, in einem positiven Sinne. Das bedeutet auch, dass man als Deutschland Leadership übernehmen muss weltweit. Ja? Also in Europa ist man ganz klar der Leader. Ja? Man kann da nicht, gerade jetzt, wie es man gefordert, was die russische Invasion in die Ukraine betrifft, da schauen alle nach Deutschland, weil Deutschland ist bevölkerungsreichste Land in Europa. Deutschland ist das wirtschaftsstärkste Land in Europa. Und das ist ganz natürlich, dass man dann Leadership zeigen muss. Und das ist leider von der politischen Seite her, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen. Und man muss sich da, glaube ich, auch wieder trauen. Natürlich werden sie alle genau auf die Finger schauen, ne, weil das ist unsere Vorgeschichte. Aber ich würde mir schon einmal wünschen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt dorthin. Ja? Und das ist der Grund, warum. Und alles das, was wir gemacht haben, war auch etwas, was die Welt verbessert hat. Ja? Uns geht besser als je zuvor. Ja? Wir sind reicher, wohlhabender als je zuvor. Wir haben mehr Menschen im Land als je zuvor. Wir merken, wir können, und die Umwelt in unserem Land ist besser als je zuvor. Vor 100 Jahren, man denkt an die rußverrauchten Städte und so weiter. Das heißt, man kann aus den Gewässern trinken, das Wasser. Das war vor 100 Jahren nicht der Fall. Ja? Wir sind gesünder, wir werden älter. Ja? So, das heißt, es ist ganz klar, dass durch Technologie, durch unsere Regulierungen, Gesetze etc., wie wir auf die Menschen schauen, auf die Zivilgesellschaft, dass wir hier auf einem guten Pfad sind. Ja? Es gibt einiges zu verbessern, aber uns fehlt es, wir wurschteln uns irgendwie noch so durch, so herum, ja? So im Schatten der Amerikaner. Jetzt sind wir wieder gefordert, dass wir selber Führungsposition übernehmen. Aber anders als eben vor 80 Jahren. Ne? Dafür brauchen wir nicht. Wir brauchen halt hier eine Vision, die sich die Gesellschaft halt einigt, wo man hinarbeitet für eine bessere Zukunft, für eine noch bessere Zukunft, dass auch Kinder, unsere Nachfahren, unsere Kinder die Chancen haben und zu wissen, dass sie besser leben können als wir heute. Das ist ja heute nicht der Fall. Ne? In den USA, die große Depression ist ja eigentlich, dass sich zeigt, dass unsere Kinder heute nicht besser leben als die vorherige Generation. Und deshalb kommt eben zu diesem Trumpschen System, dass wir jetzt sehen, diese Unzufriedenen gesehen haben, diese Leute, die benachteiligt wurden durch all diese Änderungen. Das heißt, wirklich, wir müssen einmal die Visionen definieren. Und dann Und dann nämlich, dann weiß man auch nämlich, wohin man investieren muss und kann. Und nicht so halt herumwurschteln, das Alte verteidigen, das Neue. Weil dann weiß ich auch ganz genau, was ich mache. Diese 600 Milliarden, die sehe ich tatsächlich, mal gut, ja, aber die sehe ich tatsächlich als, okay, das Minimum. Das ist einmal das Minimum, das wir da zahlen. Aber ja,
ja,
das machen wir halt, um damit gut dazustehen.
Ja.
Aber das ist nicht gut genug. Sondern wir müssen sagen, wir haben eine Vision, dort gehen wir hin und folgt uns, ja, und macht das. Und wie füllen wir das aus? Und das ist eine völlig andere Motivation.
Ja.
Ne? Wir haben nicht mehr diese Moonshots. Ja? Wir haben nicht diese Raketenprogramme, dass wir sagen, wir wollen am Mond landen. Ne? Das ist eine Vision, eine ganz klare Mission, die man hier hat. Ja? Oder wir wollen jetzt wirklich alles auf Elektromobilität umstellen oder nachhaltige oder weg von Gas, Öl auf das Ding. Das sind wären ganz klare Visionen und die haben wir aber nicht. Da ist zu viel noch nach wie vor des Alten, das hier sich festkrallt an dem Ganzen. Und dann eben weiter, KI, was bedeutet das für uns? Haben wir da eine Vision? Die haben wir aktuell nicht. Und ich möchte nicht hören jetzt den Satz wie Helmut Schmidt, glaube ich, oder in jedem Land wird es immer nachher gesagt, bei uns war das irgendein Bundeskanzler von Wranitzky, ja, und bei euch war es der Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
Ja.
Nee, das ist zu einfach, ja, das ist zu zynisch an der Stelle. Ja. Leg den Zynismus ab, wir müssen schauen, wie können wir eine bessere Welt machen. Ja,
definitiv. Und ich glaube, das sind die perfekten Schlusswörter, da möchte ich auch nicht viel hinzufügen. Also ich habe selber auch viel gehört im Konzern. Ich weiß nicht, wie es besser geht, aber ich kann dir sagen, warum das nicht funktioniert. Und ich glaube, wir müssen wirklich mehr Vision haben. Da stimme ich voll mit ein. Hoffe, dass vielleicht hört Friedrich Merz ja zu und die DAX-Vorstände und die Startups und nehmen sich daran Beispiel. Mhm. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht, wenn jemand noch mehr von dir hören möchte oder erfahren möchte, wie kann er dich erreichen? Ich habe deinen Newsletter abonniert, kann ich sehr empfehlen. Was sollte er noch machen? Wie kann er mehr von dir erfahren?
Ja, ich habe ja ganz, ganz normale Webseiten. Also man kann einfach googeln nach Mario Herger und dann findet man meine Webseite letzteführerscherneuling.com oder Technophilosoph, ja, oder futureangst.com ist auch eine Website. Ich habe natürlich eine ganze Reihe von Büchern auch geschrieben. Gleich auch mal Amazon nachschauen. Und auf LinkedIn natürlich bin ich auch vertreten. Da kann man sich gerne immer mit mir verbinden.
Kann ich nur empfehlen. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass das so kurzfristig und spontan geklappt hat. Wir haben heillos überzogen, aber ich glaube, da waren sehr viele interessante Einblicke da. Deswegen haben wir uns die Zeit genommen und danke dir, danke allen fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Danke, Thorsten. Servus.
Ciao.